Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Hallo Dani!
Hi Sarah, hallo!
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut und ich bin froh, dass wir uns heute gefunden haben, weil jetzt haben wir irgendwie ein bisschen einen Wurm drin gehabt. Wir haben uns irgendwie mega lange nicht... Wir haben es irgendwie nie geschafft, es ist immer etwas dazwischen gekommen.
Ja, voll. Das war so ein Angriff vom Find. Der hat nicht wollen, dass wir die Aufnahme machen.
Habe ich dir geschrieben? Ist das der Satan?
Ja, genau. Weißt du, wir kämpfen eben gegen Macht, die man nicht sieht, weißt
du? Gegen Macht und Gewalt, ja. Ja, genau. Weißt du noch, wo der Vers steht?
In der Bibel?
Ja, aber welchem, wo? Ich warte jetzt
Paulus.
Mal, das habe ich
ja keine Ahnung.
Nein.
Warte, ich tue das gerade schnell googlen. Mächte und Gewalten. Kampf gegen die unsichtbare Welt.
Nein, ich wollte ja, nicht. Ja, komm, jetzt kommt dann alles Mögliche.
Epheser. Epheser 6,12.
Okay.
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ja, genau, sondern mit Fürsten und Gewalttätigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ist das etwa der?
Das ist der.
Ah nein, es geht noch weiter. Es gibt noch Kolosser. Nein.
Das ist ein mega Einstieg.
Ja, gell.
Gewalten und Herrschaft. Aber ich würde sogar sagen, ich glaube sogar an diesen Vers. Weil wenn ich mir anschaue, was ein Trump abzieht, was ein Putin abzieht, was irgendwie der Musk abzieht und so weiter, die Herren der Welt, dann könnte man ja schon sagen, wir kämpfen gegen Macht und Gewalten. Oder?
Ja, ich has in den letzten paar Jahren habe ich für mich angefangen, dass ich so zu interpretieren, von wegen, die unsichtbare Gewalt ist für mich die unsichtbare Hand vom Markt. Weißt du, so ein bisschen, der Kapitalismus ist die unsichtbare Gewalt, gegen die wir ankämpfen.
Ich habe eine gute Idee für die, die zuhören. Macht doch ein Trinkspiel daraus. Jedes Mal, wenn der Dani irgendetwas wegen Kapitalismus oder Sozialismus sagt, müsst ihr einen Shot nehmen. Ihr seid besoffen nach einer Stunde.
Wir machen mal eine Folge zu dem Thema. Das wird lustig.
Oh Mann. Und für alle die, die nicht Alkohol trinken, die können ja einen Sirup nehmen, dann müsst ihr einfach aufs WC nachher. Das ist auch gut. Daniel, wenn wir von Macht und Gewalt haben, ich habe eine andere Gewaltsaufgabe für uns. Super Überleitung. Weißt du, was wir schon seit längerem eigentlich machen müssen und verpasst haben?
Unsere Zehnte haben wir schon lange nicht mehr gezahlt.
Nein, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Es ist pink.
Es ist pink.
Du hast es bekommen.
Frauenstreik ist bald, aber es ist mehr violett.
Du hast es bekommen.
Ah, das Buch.
Ja. Wir müssen heute unbedingt noch herausfinden, wer gewonnen hat. Wir haben das nämlich gross angekündigt und gar nie gemacht.
Ja, das müssen wir unbedingt noch verlosen. Genau. Wir haben ja gesagt, Vorschlag, wie wir unsere Liste mit Sachen, die man muss machen, bevor man aufhört zu glauben, noch abschliessen mit einem Punkt.
Genau. Jetzt kann ich ganz schnell schauen.
Bis es du gefunden hast, kann ich schnell sagen, wir haben mega viele coole Vorschläge bekommen. Genau.
Also, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Auf einen Berg steigen und auf dem Gipfel sich Zeit lassen mit sich selber, mit dem Blick, mit der Natur. Dann mit nicht freikirchlich gläubigen Menschen reden, das wären wahrscheinlich katholische oder reformierte oder whatever. Mal eine Zeit lang aufhören und schauen, was dann passiert. Also aufhören glauben im Jahr. Loslassen und neu empfangen, das gehört dort noch dazu. Dann mein Favorit, der aber leider nicht aus der Schweiz ist, liebe Grüße, Zweifelclub hören. Sieger der Herzen.
Gut, ich meine, das Buch ist auf Deutsch, wir könnten das im deutschsprachigen Raum verschicken.
Ja, gut, aber also, dann zahlst du ja Porto von irgendwie fast 20 Stutz. Außer du hättest da Connections.
Nein.
Also, sorry. Mir hilft immer wieder, das so zu tun, als ob. Also so tun, als würde ich glauben, wahrscheinlich. Dann geht es weiter. Den Glauben an den eigenen imaginären Jesus beenden und das Hören von Worship-Musik auch. Da hat, glaube ich, jemand die Worship-Folge gut gehört. keine Angst haben vor dem Aufhören zu glauben. Das kommt jetzt öfters, finde ich noch spannend. Versöhnung suchen, bei den Peinigern in Anführungszeichen auftauchen, wenn möglich. Es kann heilsam sein. Die Person hat mir, glaube ich, nachher noch eine Nachricht geschrieben, dass sie es wichtig findet, dass man nicht sich so triggert. Dann soll man das natürlich nicht machen, aber ich glaube, das ist klar. An die Momente erinnern, wo man Gott wohltuend erlebt hat. Mit Jesus zusammen ein Bier über den Durst trinken oder auch zwei oder drei und so ein Smiley. Seine alten Notizen von Predigten oder seine Tagebücher aus evangelikaler Zeit nochmals durchgehen. Was bleibt, was kann weg? Eigenen Weg gehen, egal was andere sagen. Mit Jesus 2.0 reden. Den finde ich persönlich auch noch gut. Den Seniorinnenkreis fragen, wo sie Gott in ihrem Leben gespürt haben.
Ah, oh, okay.
Ja, ist ein Herz. Mit einem Baum sprechen und dann allen Bibeltreuen verkünden, er habe zugehört.
Ich finde das eine super Idee, weil mein bester Kollege heisst Baum zum Namen.
Ja, ist gut. Schön Knecht und Baum, das finde ich super passt. Den Druck, Erwartungen zu genügen, entfliehen. Einen Safe Space suchen und es genießen, sich sein zu dürfen. Kommen in den Zweifelclub. Und dann ist mein Favorit, und das war eine Nachricht gewesen, und ich glaube, darum ist es mein Favorit, weil man wirklich die Person jetzt noch ein bisschen ausdeutscht. Still sein und dem eigenen Inneren zuhören. Still sein ist für mich unglaublich laut. Was höre ich tief in mir drin? Welche festen Überzeugungen habe ich? Was ist unantastbar oder unverrückbar? Kann ich zum Beispiel wirklich glauben, dass es keinen Gott gibt? Und damit meine ich nicht zwingend den Gott, wie ich ihn, sie, es mir bis jetzt gedacht habe. Sich selbst zuhören und Vertrauen lernen kann viel bewirken und Neues entstehen lassen. Genau, Daniel.
Das hast du gesagt, das ist dein Favorit.
Ich hätte es gesagt, ja.
Ich muss im Fall dir da zustimmen.
Ah, wirklich? Ja, jetzt allgemein widersprechen. Ja,
nein,
gut.
Ich finde es auch, also ich finde allgemein, alle Vorschläge sind mega toll, von dem her, die Liste ist eh nicht abschliessend. Was ich an diesem Vorschlag aber so schön finde, ist eben mal ruhig werden, in sich hineingehen und ein bisschen, für mich tun es fast schon so auswerten, die 9 Punkte, die vorher gewesen sind, auswerten. Es geht ein bisschen eine Liste mit Sachen, die du selbst machen, bevor du aufhörst glauben oder wieder anfängst, je nach Person. Und das ist wie so ein, nicht eine weitere Aktivität, sondern einfach mal ein in sich hineingehen und schauen, was hat das mit mir gemacht? Mhm. Ist das eine positive Erfahrung gewesen, eine negative Erfahrung gewesen?
Ja. Ja, ich glaube, was mir noch gefallen hat, ist so die Aussage von in sich hineinhören, in die Stille in sich hinein, weil eigentlich die Person, die glaub, in mir hinein ist, meistens mega laut. Und dann die Stille so zu finden, das ist, glaube ich, schon noch schwierig.
Genau. Wir finden noch raus, wer das war.
Ja, super. Dann kommst du das Buch über. Herzliche Gratulation und allen anderen super Vorschläge. Und ich glaube, wir bleiben einfach dran, oder?
Yes.
Gut. Dann, Daniel, es ist ja doch ein bisschen etwas passiert die letzten Wochen, so in der christlichen Bubble. Wir machen jetzt heute nicht wieder so einen Medienspiegel, aber es würde mich gleich mal wundern, ob du gerade so etwas im Kopf hast, irgendwie eine Erschütterung, die durch die Welt durch ist.
Ganz kurze Klammerbemerkung, apropos christliche Berichterstattung. Der Thorsten Dietz hat eine neue Podcast-Folge rausgebracht von «Das Wort und das Fleisch». Da geht es um den Zionismus. Und die nächste Folge, die jetzt noch nicht draussen ist, geht es um den christlichen Zionismus.
Ah, krass.
Und sie haben schon teasert, dass es um die roten Fersen wird gehen.
Nein, genau. Eh nicht.
Ja, ja.
Die lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe.
Ja. Ich dachte, als ich den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, yes!
Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es gesehen und ich muss sagen, das Thema, wow, das finde ich mega so, ist so schwierig.
Also, aber was sonst in der christlichen Welt passiert ist, ja, du wolltest glaube ich auf etwas recht Spezifisches.
Ja, ja, du hast mir vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt, oh, das hat mich nur genervt. Also nein, so hast du es nicht gesagt. So habe ich es jetzt gesagt. Es hat ein Schauspiel gegeben.
Ah ja, genau, stimmt. Ich dachte, hey, was, ah ja, logisch. Es ist schon so lange her. Ich weiß nicht mehr, was ich vor 5 Minuten gesagt habe. Ja, es war ein riesiger öffentlicher Streit gewesen zwischen zwei prominenten Menschen. So Hossa-Tag, meinst du, gell?
Ja, ja, genau.
Ja.
Genau. Angefangen hat es irgendwie, dass irgendwie der eine dem anderen gesagt hat, ja, der ist irgendwie nicht mehr dabei und das öffentlich geteilt hat. Und nachher hat es eine Reaction aufs nächste gegeben. Und dann ist es irgendwie immer mehr aufgeschaukelt und dann hat man gemerkt, hey, die haben irgendwie Streit und irgendwie tragen die das öffentlich aus. Das ist ja mega schräg. Und dann letztendlich ist rausgekommen, das.
Es war ein riesiger PR-Stunt, weil es darum ging, dass Hossa Tag, dass sie jetzt das Dritte machen. Genau, dass hier
der Gofi
wieder zurückkommt, ja.
Genau. Hast du das ernst genommen? Also hast du geglaubt, dass die Witz machen?
Also ich bin ja zuerst überhaupt nicht rausgekommen. Als allererstes habe ich deine Story auf Instagram gesehen, wo du irgendwie deine Verschwörungstheorien bringst. Dachte, hey, was habe ich verpasst? Und bin ein bisschen gut zurückrecherchiert und dachte, wahrscheinlich ist das eh fake. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das so echt ist. Vor allem, weil auch alle, also nicht alle, aber gewisse Leute sich auch ein bisschen höher genommen haben. Ich meine, du ja auch. Also,
ja, von dem extra.
Habe ich gedacht, das ist sicher nicht echt. Und dann ist ja dann die neue Folge rausgekommen von Hossa-Tag und dann habe ich dort mal wieder reingelassen. Und da ist dann ja recht schnell nachher klar gewesen, okay, das ist alles sehr inszeniert gewesen.
Ich habe mit meinem Kollegen darüber geredet, Grüße an Michi, und da haben wir gesagt, ja, es ist ein bisschen Boomer-Humor.
Mega. Es war so ein Fremdschämen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh Mann, ich habe die Reactions eigentlich cooler gefunden. So von der Pere da irgendwie drauf reagiert und so. Und das war eigentlich fast irgendwie lustiger. Sorry, Hossentag. Aber ja, also, wir sind eine andere Generation, nicht wahr?
Ich muss sagen, im Grundsatz ist es eigentlich schon voll mein Humor. So schon. Sachen nicht ernst nehmen und so ins Lächerliche ziehen, ist voll mein Humor. Doch irgendwie hat es nicht so bei mir gelandet. Aber vielleicht will ich nicht von Anfang an das mitbekommen, sondern erst in der zweiten Hälfte. Hm. Aber auch, wie du sagst, Reaction-Videos habe ich fast lustiger gefunden als ihres Zeugs.
Jetzt machen wir nächstes Jahr, wenn alle vergessen haben, was passiert ist, machen wir das Gleiche beim Zweifelclub.
Nein, aber alles in allem freue ich mich, dass sie da jetzt das dritte weitermachen.
Es hat ja so angefangen mit dem Jay und dem Goofy, darum ist das sicher eine gute Sache. Alles Gute an dieser Stelle.
Voll,
an die drei.
Genau.
Und dann habe ich dir vorhin noch etwas anderes gesagt, was auch noch passiert ist. Eine Riesensache. Also es ist eigentlich eine Jahrhundertsache. Und du bist überhaupt mit rausgekommen.
Ja, und ich tue das methodistisch internes.
Ja, es ist eben jetzt nicht einmal intern. Jetzt tue ich dich ein bisschen föppeln und du kannst dir dann vielleicht sagen, was... Nicht googeln, ich sehe so deine Brille gelesen. Du bist am Googlen. Schade. Nicht googeln.
ich habe erst EMK eingegeben, noch nicht mehr. Also.
Ja. Also
ich habe meine Hände, du siehst meine Hände, ich bin nicht
am... Ja, ist gut. Es ist wirklich riesig, es ist etwas passiert weltweit. Das ist auf BBC gekommen, auf CNN, das ist beim SRF gekommen, was ja fast weltweit funktioniert. Und dann, ich glaube, das ist der höchste Ritterschlag, der Paul und der Peter Bruderer haben auch darauf reagiert. Was könnte passiert sein in der United Methodist Church, Dani?
Ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Skandal, habe ich das Gefühl, weil sonst würdest du, glaube ich, anders anfangen.
Aha.
Haben sie endlich Stellung bezogen zum ganzen Queer-Thema?
Yes.
Okay.
Ja, also es ist jetzt offiziell so, dass in der UMC Menschen, die queer sind und das ausleben wollen, dass sie das auch dürfen. Und dass Menschen, die queer sind, vertraut werden. Also es ist mega viel passiert. Man kann es auf meinem Profil ein bisschen nachlesen. An der Generalkonferenz hat es ganz viele so neue Beschlüsse gegeben. Das ist einfach eine riesen Sache. Und ja, das hat natürlich dann auch recht Wellen geschlagen, weil die United Methodist Church ist nach wie vor die viertgrößte Kirche weltweit. Und das ist natürlich schon eine grosse Sache. Und ich freue mich mega, dass das jetzt so ist. Genau.
Ja, das ist doch wirklich eine schöne Nachricht. Vor allem gerade noch so passend kurz vor dem Pride Month ist das doch schön.
Ja, voll. Es geht jetzt noch einen Moment, bis es dann überall in den Regionen auch so ein bisschen ratifiziert wird, weil das ist halt sehr demokratisch. Und gerade jetzt zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent haben wir ja doch auch ein paar Kirchen. Und dort ist es wie so, ja, teilweise im Land selber, in der Politik, ist es auf Todesstrafe teilweise sogar. Und dann macht es ja offensichtlich keinen Sinn, dass nachher irgendwie ein schwuler Pfarrer dort Kirche leitet. Also das wäre dann auch gefährlich. Ja. Darum, man kann auch regional, gibt es noch ein bisschen Unterscheidungen und so. Aber gibt's offiziell, jetzt, von offizieller Seite ist es so.
Gibt es jetzt auch gewisse, wo sich darum von der EMK werden distanzieren?
Ist schon passiert.
Ist schon passiert, ja.
Ja, die Diskussion, die läuft schon ein bisschen länger eigentlich. Und jetzt ist es so, dass, glaube ich, letztes Jahr sind mega viele, also in Amerika sind es doch 25% von allen UMCs, die abgespalten worden sind. Und in der Schweiz sind es 2 Gemeinden, das ist relativ wenig und da wird auch niemand mehr gross gehen. Also vielleicht Einzelpersonen noch, aber alle anderen wissen es eigentlich. Also es ist ein Prozess, der eigentlich seit 30 Jahren schon läuft, von dem her.
Ja, krass, jetzt seit 30 Jahren lang ist jetzt das gegangen, bis da endlich man sich entschieden hat.
Hey, und ich finde es an dieser Stelle, ich habe bei Glaubensweite und bei mir auf dem Profil auf Instagram habe ich einen Text drauf da von einem Bischof, der leider jetzt mittlerweile verstorben ist, der Jack Truell. Und der ist eigentlich im 72 wirklich maßgeblich beteiligt gewesen, dass man überhaupt die Verbote reingetan hat, dass eben nicht dürfen leiten und so.
Ja.
Und er hat mit, ich glaube, 76 hat er seine Meinung geändert zur Homosexualität und ist nachher ein Verfechter geworden, dass man das endlich kippt und hat es jetzt eigentlich auch geschafft, dass er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter das jetzt geschafft haben, dass die Verbote aufgehoben werden. Ist so cool, weil es einfach zeigt, hey, man kann sich ändern, irgendwann kommt es einfach anders, oder?
Da hoffen wir, dass doch der Rest auch noch seine Meinung ändert und langsam nicht mehr so das Drama um das Thema macht.
Ich würde auch meinen, ja.
Ja.
Kommen dazu. Ja, super. Dann, ich glaube, das sind so die News. Hast du noch irgendeine andere? Ist noch etwas anderes?
Ja, es gibt einige Christen, die sehr empört sind mit dem Eurovision Song Contest. Das ist noch so aktuell. Ich weiß nicht, ob das auch nicht bekommen ist.
Gar nicht.
Irland hat eine Performance gemacht, die so gewisse, ein okkulte Symbolik drin hat. Zum Beispiel das Pentagramm und so kommt vor. Und da habe ich auch schon jetzt ein paar gehört, die gesagt haben, das ist, als würde man einen Exorzismus auf der Bühne machen und ganz schlimm und so und so. Also sind sie sehr empört. Und das Lustige ist, aber ich habe jetzt keinen Schweizer Christ gehört, der darüber empört ist, dass eine non-binäre Person auftritt für die Schweiz.
Also. Ich wollte gerade sagen, Nemo fliegt ja dann gerade wieder so ein bisschen aus dem Game. Das ist eigentlich auch gerade gut.
Ja, aber das zeigt einfach eine Doppelmoral. Von wegen, wir sind jetzt plötzlich mega pro non-binär, weil Nemo uns vielleicht den Sieg bringt. Ja. Wobei, es gibt sicher genug Evangelikale, die auch Nemo nicht in Ordnung finden. Aber es ist lustig, der Kontrast.
Die checken doch das gar nicht. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ja sonst eigentlich, los das nicht und schaue das nicht. Aber ich finde Nemos Lied wirklich gut. Ist ja eine krasse Stimmfarbe. Oder einfach, wie Nemo die Töne kann heben. Und also
ist
wirklich mega
krass. Ja, es ist unglaublich.
Ja gut, dann schauen wir mal, wer gewinnt. Vielleicht gewinnt am Schluss Irland. Und wenn Nemo gewinnt, dann sagen wir, es ist Gott gewesen.
Muss man sagen, zu der Zeit, wo wir das aufnehmen, ist jetzt gerade heute Abend das Finale.
Ja, also, lieber Daniel, wir haben noch eine Frage bekommen von jemandem aus unserer Community, vom lieben René. Liebe Grüße.
Hoi René.
Ich habe gedacht, ich würde dir die gerade abspielen.
Hey Sarah, also falls ihr noch irgendein Thema sucht für euren Podcast heute Abend, diese Woche ist ja Christi Himmelfahrt. Ein Thema, wo Fragen aufwirft, ein Thema, wo auch Zweifel aufwirft, gerade weil es etwas Übernatürliches ist. Gerade in meinem evangelikalen Setting, wo ich aufgewachsen bin, ist das oft auch mit einem gewissen Druck in Verbindung gestanden. Wir müssen jetzt hingehen zu allen Völkern, müssen sie zu Jünger machen, dann sollen wir sie noch taufen. Und irgendwie erinnert das auch so ein bisschen so an die Kolonialzeit. Eher schwierig, he?
Genau, also das Thema Christi Himmelfahrt, so ein bisschen aus dem Bereich Zweifel anzuschauen, können wir das noch glauben? Der René hat noch ein bisschen mehr dazu gesagt.
Ja.
Vielleicht, ja, Dani, vielleicht können wir ganz schnell sagen, für die, die es nicht mehr wissen, was ist überhaupt passiert? Kannst du das noch so aus dem FF sagen?
Also Christi Himmelfahrt, was da passiert ist?
Mm.
Ja, es kommt darauf an, natürlich, in welchem Evangelium das es liest ist, aber wenn es einfach ein bisschen zusammenfasst ist, Jesus ist ja gekreuzigt worden, ist nachher tot gewesen und dann die Jünger sind recht am Boden zerstört gewesen und haben dann aber immer mal wieder hat so Meldungen gegeben, dass man ihn irgendwo gesichtet hat. Mm. Gewisse haben das dann geglaubt, gewisse haben es nicht geglaubt, aber irgendwann ist wieder ein Moment gekommen, wo sich Jesus allen Jüngern offenbart hat und gesagt hat, hey, ich bin wirklich da, ich lebe noch. Und dann ist mit ihnen wie nochmal schnell zusammengekommen, hat nochmal kurz ein bisschen eine Schleife gebunden um sein Wirken auf der Welt. Und wie gesagt, so, und jetzt habe ich es euch wie vorgelebt, jetzt tönt für mich den Auftrag weiterziehen und ist dann wie verschwunden, hat aber gesagt, ich gehe jetzt wie vorbereiten. Und das ist dann so die Himmelfahrt, wo bildlich stellt man sich das wie so ein bisschen vor, er ist auf ein Wölkchen gestanden, nachher raufgeflogen, das ist dann plötzlich aus dem Bild draussen gewesen. Aber das ist wie, er ist weg gewesen, aber der Auftrag ist immer noch vorhanden.
Wir haben ein Kinderbuch, glaub, gehabt, wo so mit so Rösser, so wie so Wolkenrösser und so einen Wagen. Und dann hat Jesus können dort draufsteigen und dann ist er so mit dem triumphalen Wagen ist er in den Himmel aufgesauset.
Um das Ganze vielleicht ein bisschen entmystifizieren. Im Studium ist mir einfach beigebracht worden, Wolken und Nebel ist einfach Symbolsprache für Gottes Herrlichkeit. Das heisst, Jesus ist nicht wirklich auf ein Wölkchen gestanden und davon geflogen, sondern ist einfach in Gottes Herrlichkeit innen aufgegangen. Aber was das bedeutet, das wird nicht weiter darauf eingegangen.
Er hat sich dematerialisiert und ist irgendwie so wie in Nebel, so verflüchtigt.
Er ist aufgeteleportiert worden auf die USS Enterprise. Er hat gesagt, beam me up, Scotty, und ist auf...
Beam me up, Gary.
Beam me up, Gary, ja, genau. Wieso
sorry,
hat er nicht mehr so ein Shirt gemacht?
Oh, das, aber komm, hey, dann schreibe ich auf, fix. Das ist unser erster Zwiebelklubchen.
Beam me up, Gary.
Ah, oh, sehr geil. Also, was ich noch weiss, ist, ich glaube, das ist wieder mit 40 Tagen. Nach 40 Tagen ist er doch in den Himmel rauf. Das ist doch so, 40 ist doch so die magische Zahl in der
Ist 40 Bibel. Nicht gewesen, 40 Tage nachdem er in den Himmel rauf ist Pfingsten gewesen.
Ja, aber ich habe gemeint, eben auch 40 Tage nachdem er auferstanden ist.
Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Ah, okay. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag.
Weißt du das noch, die Zahl 40, was die bedeutet?
Nein, das weiss ich nicht mehr, das ist zu lang her.
Warte, ich schaue schnell, das nimmt mich jetzt gerade Wunder. Ah, krass. Symbol, Zeit der Vorbereitung, Reinigung und Veränderung. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass nicht alle Evangelien das Gleiche sagen. Und ich finde das wieder mal spannend. Das ist ja genau das Gleiche wie bei der Kreuzigung. Da widersprechen, also ja, widersprechen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist ja, je nachdem, welches Evangelium das man liest, ist es ja nicht ganz die gleiche Bedeutung oder nicht gleich explizit beschrieben und so weiter und so fort. Und das ist ja bei der Himmelfahrt eigentlich sehr ähnlich.
Ja, also mittlerweile wird es, glaube ich, bei allen in irgendeiner Form beschrieben. Aber das Spannendste ist eigentlich das Markus-Evangelium. Auch jetzt ein bisschen aus Zweifel-Club-Sicht. Weil in den allerältesten Überlieferungen, also in den ältesten Texten, die man gefunden hat, ist das Ende kürzer. Und später hat man noch Sachen hinzudichtet. Also, nein, nicht dichtet, also man hat es nicht erfunden. Man hat wie aus den anderen Geschichten so ein bisschen Geschichte übernommen und angehängt. Weil das Markus-Evangelium endet eigentlich damit, Jesus ist gestorben und die Frauen wollen zu seinem Grab und wollen seinen Leichnam pflegen. Und dann kommen sie dort hin, sehen, das Grab ist leer, sie gehen dort rein und dort ist einfach ein Mann, den sie nicht kennen, der sagt, was machen ihr da? Jesus ist auferstanden, er ist nicht mehr da. Gehen raus und erzählen allen davon. Und dann endet es damit und sie gingen weg und sie erzählten niemandem davon, denn sie hatten grosse Furcht. Und das ist eigentlich das originale Ende vom Markus-Evangelium. Und das Ganze mit der Sintsansee Genezareth und auch noch Fisch mit Jesus gegessen und so, das ist erst später dazugekommen. Das heisst, eigentlich endet das Markus-Evangelium damit, sie haben niemandem davon erzählt, sie haben mega Angst gehabt.
Ich habe auch gemerkt, dass auch dort nichts steht. Es steht eigentlich nicht von wegen, er ist dann irgendwie von einer Wolke aufgenommen worden und verschwunden, sondern einfach, hey, das ist der Auftrag. Verkündet quasi das, was ich euch gelehrt habe und lehre und gebt das weiter. Und ich habe gemeint, irgendwie am Schluss steht, so der letzte Satz ist irgendwie, und Jesus hat mit ihnen mitgewirkt, irgendwie so. Ist ja auch egal, das ist jetzt so Bibel-Nerd-Kram.
Also ich bin jetzt Markus 16, 19. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgenommen gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekämpfte das Wort. Bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden.
Bekämpfte das Wort.
Ja.
Aha, doch, ja, steht. Ja, stimmt. Ja.
So ein bisschen die theologische Signifikanz war, eigentlich das Markus-Evangelium endet wie mit einem Schockfaktor. So von wegen, es stellt wie die Frage an dich selber, glaubst du das, dass er auferstanden ist oder nicht?
Ein Cliffhanger.
Wir wissen, die Frauen haben nachher davon erzählt, weil sonst wüssten wir jetzt nichts davon. Das heisst, es hat zuerst geheißen, sie sagen niemandem etwas, aber sie haben trotzdem etwas erzählt. Aber jetzt ist wie so die Frage an die Person, die es liest, von wegen, hey, glaubst du das? Und darum habe ich gemeint, ist das eigentlich von der Zweifelclub-Sicht her noch spannender, weil eigentlich werden wir ja jedes Jahr aufs Neue mit dieser Frage konfrontiert. Glauben wir, dass Jesus erstens mal auferstanden ist, Ostern und nachher raufgefahren ist.
Glaubst es du? Das kannst du dich gerade outen.
Das kann ich dir sagen, sobald ich meinen Laptop eingesteckt habe, weil ich nicht mehr so viel Akku habe. In dieser Zeit kannst du sagen, ob du glaubst.
Also ich sage nur so viel, Jesus fährt auf in den Himmel und sagt,
hallo Vater.
Oder je nachdem auch,
hallo Mutter.
So gut.
Hast du wieder Akku?
Ja, jetzt habe ich wieder Strom. Jetzt muss ich die Frage stellen. Glaube ich, dass er auferstanden ist oder glaube ich, dass er raufgefahren ist?
Jetzt musst du überlegen, ob deine zukünftige Karriere noch irgendwie mit Christentum verbindet ist. Sonst würde ich diese Frage nicht beantworten.
Ja, genau. Jetzt kommt das Ding. Ich kann es im Fall nicht sagen. Es ist, bei mir ist es irgendwie tages- und jahreszeitabhängig. Es gibt Zeiten, wo ich wieder mal sage, mal irgendwo durch ein Ja. Und dann gibt es Momente, wo ich wieder sage, nein, eher nicht. Ich würde aber, glaube ich, sagen, mir gefällt die Idee sehr gut von der Auferweckung. Und ich wollte eigentlich an die Idee glauben. Okay. Ob sie stimmt oder nicht. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee.
Okay.
Genau. Dass wie schlussendlich der Tod oder in meinen Augen die Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gerechtigkeit wird über die Ungerechtigkeit siegen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, an der wollte ich festhalten.
Okay, ja, und das macht so auch irgendwie Sinn, wenn man sich dann überlegt, dass Jesus eigentlich ungerechtfertigt ans Kreuz genagelt worden ist. Also er ist bestraft worden für Zeug, die er eigentlich gar nicht gemacht hat.
Habe ich jetzt genug vage geantwortet?
Du bist Theologe, du musst vage antworten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Berufskrankheit. Alle, die irgendwie steif und fest behaupten, sie haben die Wahrheit, die sind sowieso ein bisschen suspekt.
Das stimmt, ja. Außer mir.
Außer mir.
Aber bei uns stimmt es. Nein, aber ich merke im Fall, dass ich mir die Frage auch nicht mehr so oft stelle. Ja. Einerseits wollte ich sie mir vielleicht nicht so oft stellen, weil ich Angst habe, ich wollte vielleicht nicht wie an dem Federli ziehen, weil irgendwann habe ich kein Kleidungsstück mehr, wenn ich an dem Federli weiterziehe. Und andererseits merke ich, dass es auch nicht mehr so Relevanz hat für meinen weiteren Lebensweg. Ich finde die Idee, die Jesus verkörpert, sind mega viel wert, ob er auferstanden ist oder nicht.
Ja, es würde mir eigentlich noch ähnlich gehen. Also was ich auch noch krass finde, seit ich mich so ein bisschen mehr mit der Befreiungstheologie auseinandersetze und eben so die Theologie von der Behinderungen, dort kommt so die Körperlichkeit einen ganz neuen Faktor über. Und es spielt eben eigentlich auch nicht so eine Rolle, ob es tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber nur schon das Bild, dass Jesus aufersteht, er ist gestorben, aber lebt nachher wieder und zeigt mit seinem Körper, tut er das eigentlich beweisen. Also ich finde das so ein zentraler Vers, Johannes 20,20. Er beweist mit seinen Narben und Wunden, dass er auferstanden ist und dass er es ist. Und ich finde das so krass, weil so wie es mir beigebracht worden ist, wenn man aufersteht, wenn man in den Himmel kommt, dann ist der Körper, das ist nicht mehr ein Körper und das ist perfekt und da hat es keine... Da gibt's nichts mehr, wo irgendwie uns würde erinnern an das Alten und Traurigen und Verletzten, wo wir erlebt haben auf dieser Welt. Aber Jesus also kommt wieder zum Leben und ist nicht perfekt, sondern zeigt eigentlich anhand von seinen Wunden, hey, hallo, ich bin's. Das finde ich irgendwie schon noch krass.
Stimmt, ich habe mir im Fall die Überlegung noch nie gemacht. Mir ist einmal suggeriert worden, von wegen, im Himmel wirst du auch keine Narben mehr haben.
Ja, eben.
Aber ja, eigentlich völlig dämlich, weil Jesus, ja, wie du sagst, er hat ja die Löcher noch in der Hand gehabt, so wie die Geschichte einmal erzählt wird. Von dem her.
Ja, und das ist eben, und in der Theologie von der Behinderung ist eigentlich eine Art wie, darum tun wir das so von uns weisen, dass man den perfekten Körper muss haben. Oder dass das so das Ziel ist, weil, also sorry, die sind ja irgendwie mindestens ein Jahr mit ihm unterwegs gewesen und erkennen ihn nicht an seinem Gesicht, aber an seinen Verletzungen. Das ist ja völlig unlogisch. Also wenn ich nachher genau weiss, oh Dani, das ist der Dani wegen dieser und dieser Narbe, aber dein Gesicht nicht erkennen, dann ist ja irgendwie etwas schief gelaufen.
Gut, da gibt es natürlich dann auch die Theorie, dass er einfach einen neuen Körper bekommen hat und darum man ihn nicht erkannt hat. Was ich aber auch ein bisschen komisch finde, wenn das so wäre.
Ja, aber dann geht es ja wieder nicht auf wegen diesen Narben. Dann hat er einen neuen Körper, aber immer noch die alten Narben. Hä? Das ist ja wie irgendwie Kim Kardashian, wo sich operiert, wo sich die Rippe rausnimmt und alles, aber irgendwie, nein, warte, das macht keinen Sinn. Ich habe jetzt gerade selber, hä, wohin will ich? Ich weiss es nicht, wohin ich will. Ist ja gleich. Also, Kim Kardashian und,
nein,
und Jesus
verstehe,
Christus.
Nein, ich verstehe, was meinst. Wenn er schon ein Upgrade bekommt, wieso,
ja, genau.
Wieso hat er denn noch so,
ja, genau.
Die
also,
alten Hände?
Das bringt ja nichts, genau.
Ja.
Ja, okay. Ja, ich weiss nicht. Mir ist irgendwie, ehrlich gesagt, auch fast egal, ob das stimmt oder nicht. Also, weißt du, ob das jetzt wirklich so stattgefunden hat, weil ich bin nicht sicher, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Zumindest für mich macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Also ich glaube, auch wenn Jesus in dem Moment gestorben wäre und nicht mehr zurückgekommen wäre, seine Botschaft oder das, was sein Leben verkörpert hat, ist ja wie irgendwie, ist ja schon wie gross. Vielleicht fehlt halt nachher so die Sohn-Gottes-Komponente, wenn er nicht aufersteht. Aber ja, I don't know.
Ja, das, ich habe mich gerade gefragt, es gibt von Paulus gibt's einen Text, wo er ja auch, wie sagt, von wegen, das Wichtigste am Glauben ist, dass Jesus auferstanden ist. Mhm. Weil wenn er nicht auferstanden ist, dann ist alles falsch. Würdest du jetzt in dem Fall dem widersprechen?
Ja, es ist halt dann ein bisschen blöd.
Also du darfst dem widersprechen, es ist keine Fangfrage.
Ja, ich weiss. Ja. Ich überlege es mir selber. Ich weiss es nicht. Es ist wie... Ich muss ehrlich sagen, es ist so weit weg. Ich glaube, das, wo ich immer Mühe hatte, wo ich schon als Kind und Jugendliche Mühe hatte, ist so, dass wie so, ja, hä, das ist so weit weg von mir, so wenig relevant. Und ja, man kann schon beten und so, aber es ist ja schon nicht so, dass es so direkt eine Antwort gibt. Und da gibt es natürlich Stimmen, die dann einfach sagen, ja, du hast halt nie richtig geglaubt oder du weißt gar nicht, was Glauben ist. Aber
du musst deine Antennen auf Gott ausrichten, dann hörst du ihn.
Ja, aber das mache ich ja irgendwie, oder habe ich zumindest wirklich sehr, sehr häufig gemacht. Und gleich finde ich, das ist, also so, das ganz explizit jetzt an das zu glauben, weiss ich wie nicht, ob das mein Leben so dermassen verändert, als wie es die Botschaft von Jesus tut, die er während seinem Leben gemacht hat, nämlich die Nächstenliebe und die Selbstliebe, die wie so über alles übergeht, was das Wichtigste ist, dass man Menschen annimmt, dass man Menschen zulässt und so weiter und so fort. Und das hat ja eigentlich niemand so gelehrt, wie er das lehrt. Und das ist für mich die wichtigere Botschaft, als ob er jetzt in den Himmel rufen ist oder nicht. Also,
ja. Ja. Da stimme ich dir in dem Fall auch zu. Es ist für mich auch eine wichtigere Botschaft. Und ich meine, ich finde die Botschaft vom Kreuz, von Karfreitag, finde ich viel wichtiger im Sinne von, Jesus ist seinen Werten treu geblieben und hat sich für die Armen und für die Schwachen der Gesellschaft eingesetzt. Hm. Auch wenn er gewusst hat, dass er das sein eigenes Leben verliert. Und das hat für mich mega eine Schlagkraft. Wenn man jetzt, wie sagt, von wegen, man soll Jesus Wort ernst nehmen und sich auch für die Armen und Schwachen einsetzen, also das Ziel muss nicht sein, dass wir alle im Märtyrer tot sterben, aber mehr, auch wenn das uns etwas kostet, wir nehmen es in Kauf, ist das eine mega wichtige Botschaft. Und wenn wir nachher alle im Hinterkopf haben, ja, 40 Tage später ist Jesus auferstanden, so wie von wegen 40 Tage später ist er dann belohnt worden. Möchten dann die Leute das vielleicht aus einer falschen Motivation? Dann tun sie den Menschen nicht helfen und tun für sie im übertragenen Sinn das Leben lassen, wie das Jesus gemacht hat, einfach um den Menschen helfen, sondern sie möchten es, weil sie wissen, dass sie nachher 40 Tage später wieder auferstehen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Das ist vielleicht eine völlig falsche Motivation. Und das ist etwas, was ich eben leider auch schon erlebt habe, nicht bei allen Christen, aber bei gewissen Christen erlebt habe, dass sie sich eigentlich nur für gewisse Sachen einsetzen, weil sie eine Belohnung in dem erwarten.
Ja, also das Seelenretten-Ding. Also wie viele Seelen hast du in deinem Büchlein, wo du schon können, quasi in den Himmel aufretten? Ja, ich weiss nicht, ich finde es ein mega schwieriges Thema. Ich glaube, was ich sogar noch schwieriger finde, ist ja der Missionsbefehl, der so ein bisschen dran geknüpft ist. Also, dass Jesus stirbt, steht wieder auf und dann lehrt er ja, hey, ihr müsst das, was ich euch gelehrt habe, weitergeben. Das mega Berühmte geht raus und macht alle Völker zu und so weiter und so fort.
Soll ich schnell vorlesen? Was für eine Bibelübersetzung willst du?
Lies mal irgendeine, weil ich habe sie aufgeschlagen und dann schauen wir mal, welche besser ist.
Okay. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt.
Welche? Luther?
Luther, 2017.
Ja, siehst.
Es wäre jetzt mega spannend, was in der Bibel für gerechte Sprache ist.
Ja, jetzt komme eben ich. Ich habe sie natürlich.
Ah, die, jetzt kommst du, ja.
Was ist für ein Evangelium? Was hast du jetzt gelesen?
Matthäus 28, 18 bis 20, der ganz bekannte Missionsbefehl.
Ich habe auch den, ich habe aber erst ab 19, ich mache noch schnell das 18 rein. Nur einen Moment. Dani und ich lesen sehr gerne in der Bibel für gerechte Sprache. Die findet man auch online. Das ist eine grosse Empfehlung. Mir fällt es mittlerweile wieder leichter, die Bibel zu lesen, dank dieser Bibelübersetzung. Da steht, Jesus trat heran und sprach zu ihnen, Gott hat mir alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Macht euch auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Taucht sie ein in den Namen Gottes, Vater und Mutter für alle, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Und lehrt sie alles, was ich euch aufgetragen habe, zu tun. Und seht, ich bin alle Tage bei euch, bis Zeit und Welt vollendet sind. Also ich gang da, sorry Luther, ich gang da mit der anderen Seite mit.
Es ist ein bisschen weniger Druck. Mir gefällt das, die Dings von wegen mitlernen.
Mega.
Ja, das ist noch ein schöner Gedanke.
Mega, das gefällt mir auch. Und natürlich Vater und Mutter für alle, das ist auch irgendwie noch schön.
Ja.
Obwohl Gott natürlich ein Mann ist, also das müssen wir natürlich schon klar sagen.
Ja, ja, also ich meine, es ist ja, das sagt er ja auch in der Bibel, er sagt ja, ich bin Gott, ein Mann.
Eben.
Hallo Vater.
Ja. Gut, also was ich auch schon mal in so ein historisch-kritischer Exegese gelernt habe, dass der Missionsbefehl ja an dem Moment auch wie erfüllt worden ist, wo die damalige Welt missioniert worden ist. Also die Apostel und Apostelinnen, ich glaube, wo hat es aufgehört? In Portugal irgendwie. Das ist so die bekannte Welt gewesen. Und dorthin haben sie es ja gebracht, das Evangelium. Und das ist also erfüllt, weil es dorthin gebracht worden ist. Und dass es eine Art wie jetzt auch erfüllt ist. Die Welt ist missioniert. Es gibt eigentlich praktisch keinen Ort, wo das nicht hinkommen ist, das Christentum. Was würdest du dazu sagen?
Ja, unterschreibe ich die Lesart von der Bibel. Das zeigt sich auch sehr gut am Lukas-Evangelium. Also Evangelium nach Lukas und Apostelgeschichte ist ja von der gleichen Person geschrieben worden. Und im Evangelium nach Lukas steht ja auch ein Missionsbefehl drin, wo eben auch sagt, gehen bis ans Ende der Welt. Und die Apostelgeschichte endet eigentlich damit, dass sie eben ins Ende der bekannten Welt gegangen sind. Also eigentlich zeigt die Apostelgeschichte, dass sie den Auftrag ernst genommen haben und eigentlich auch umgesetzt haben. Weil die haben ja nicht gewusst, dass es noch ein Amerika gibt, zum Beispiel.
Genau. Ich frage jetzt mal KI, ob sie daran glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Ist gut.
Wobei, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie sagt, als KI kann ich leider keine Auskunft zu dem Thema.
Ja, tatsächlich. Oha. Also Moment, sie sagt, wieso sage ich eigentlich immer, es ist ein sie, vielleicht ist es ja eher. Habe keine persönlichen Überzeugungen oder Glaubenssysteme. Mein Wissen basiert auf Fakten und Informationen, die mir zur Verfügung stehen. Historisch gesehen ist die Auferstehung Jesu ein zentrales Ereignis im christlichen Glauben. Ja, sie tut das natürlich sehr vage. Sehr, sehr vage.
Dann würde ich der KI sagen, wer für nichts steht, der hat einfach kein Fundament im Leben und wird einfach wie ein Fan.
Setzt sich ein bisschen unter Druck. Ich habe sie jetzt gefragt, findest du Missionieren gut? Ja, sie hat keine persönliche Meinung oder Überzeugung zum Thema Missionieren. Es sei ein komplexes Thema. Ja, ich glaube, dann müssen wir das miteinander ausmachen, Dani. Wenn wir irgendwie
wir Missionieren gut finden.
Ja, und dass Jesus wirklich in den Himmel rauf ist und alles und wie relevant das ist. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen irgendwie zu einem Ende kommen.
Das ist, denke ich, dann Teil 2 von unserer 50-teiligen Serie, ist Jesus wirklich auferstanden. Ich kann vielleicht für mich sagen, wenn ich theologisiere, will ich so theologisieren, als ob es Gott nicht gibt. Sprich, falls ich irgendwann herausstellen würde, dass es keinen Gott gibt, wollte ich gleich, dass meine Theologie einen positiven Beitrag in die Welt hinein bringen konnte. Weil eine Theologie hat immer einen Ausfluss ins Leben. Mhm. Wenn dein Fokus zum Beispiel ist, hey, tu dich für die Randständigen in der Welt einsetzen, weil das Jesus auch gemacht hat und weil das Gottes Wunsch ist oder Gottes Idee ist, dass es allen gut geht, und du machst das und es stellt sich heraus, dass es keinen Gott gegeben hat, dann ist gleich ein Mehrwert in dieser Welt passiert. Mhm. Und darum glaube ich auch, meine Theologie ist es so, dass ob Gott auferstanden ist und ob er aufgefahren ist, hat grundsätzlich keinen wirklichen Impact auf, wie ich mein Leben von Tag zu Tag leben will. Gut, ich mache es mir sehr einfach so, ich weiss.
Ja, nein, ich finde nicht. Ich finde, es macht es schwieriger, weil es gibt nicht mehr einfach ein Schwarz oder Weiß und so einfache Antworten. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das irgendwie berührt, in der Bibel für gerechte Sprache zu lesen, dass wir mit allen Völkern mitlernen sollen. Das bedeutet ja, es steht auch in der Bibel, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Also alles, was uns zu einer besseren Welt führt, was uns zu zufriedeneren Menschen führt, zu Frieden auf dieser Welt, das ist das, was eigentlich ja unser Ziel sein sollte. Und gerade auch so der Teil von Vater und Mutter, wenn Gott eine Kraft ist in uns, die uns ja Unterstützung schenkt. Ein gutes Elternteil sollte uns unterstützen, sollte uns lieben, sollte uns bedingungslos annehmen. Und wenn Gott so ist und wir so eine Hoffnung dürfen haben, dann ist das ja etwas mega Schönes, wenn wir das an anderen Leuten sagen können. Hey, es gibt etwas, was dich gerne hat, wo einfach, ja, so ein Urvertrauen, wo du dich kannst drauf verlassen kannst, irgendwie. Dann ist das etwas mega Schönes. Und dann muss ich sagen, da habe ich auch kein Problem mit Mission. Aber wenn natürlich kommst und eben sagst, du, Hure, Sünder und alle Schwulen kommen in die Hölle und so, ja, sorry, musst dich nicht fragen, warum dich alle hassen. Das ist dann irgendwie offensichtlich.
Das ist ja so, ja.
Ja gut, ich weiss nicht, wir haben irgendwie nicht wirklich eine Antwort gefunden, aber vielleicht finden wir noch eine in den nächsten 50 Teilen, wie der Dani schon angekündigt hat.
Genau.
Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr an das, dass das wirklich so abgegangen ist, wie es in der Bibel steht? Oder was sind eure Fragen, was sind eure Zweifel? Schreibt es uns auf Instagram. Und weißt du, ist mir letztes Mal auch in den Sinn gekommen? Wir müssen ein bisschen mehr sagen, dass die Leute uns folgen sollen auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen und Glocken sollen klicken. Plus, gebt uns eine Bewertung. Und es kommen nur 5-Sterne-Fragen, alles andere wird nicht erlaubt.
Genau. Und auch wenn ihr Kommentare setzt, nur positive, alle anderen werden gestrichen. Wir machen jetzt wie der Leo Bicker, wir zeigen allem den Mittelfinger, der nicht gut ist. Und nachher schneiden wir es raus.
Eben, das hat er eigentlich nie gemacht, Dani.
Ja, stimmt. Das ist einfach, 3 Sekunden vom Video sind einfach nicht mehr rum.
Ich glaube aber eigentlich eher, dass das die Regierung war. Das sind die da oben gewesen, die haben ihn da wollen irgendwie Rufmord machen. Mächte und Gewalten.
Ich glaube, es war die EMK, weil sie so woke ist.
Tja, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, Methodisten sind keine Christen. Ich nehme jetzt das als neues Slogan. Vielleicht könnte ich mir das auf ein T-Shirt schreiben.
Ich meine, ja, ihr seid ja Methodisten. Also es ist ja
easy, I take that. Ja gut, Dani, ich glaube, haben wir noch irgendetwas? Sonst lassen wir es sein.
Hey, ich würde sagen, lassen wir es. Aber wir werden nicht gerade mit Teil 2 anfangen. Das heisst, es wird sich über die nächsten Jahrzehnte hinwegziehen. Wir machen jedes Jahr eine Auffahrt, dann machen wir den nächsten Teil.
Ich weiss nicht, ob ich so lange mag podcasten als Methusalem. Also mit einem riesen langen Bart vom Himmel oben aber podcasten. Beam me up, Gary.
Beam me up, Gary. Hey, also in dem Fall, Sarah,
Dani,
schönes Leben.
Dir auch. Wir sehen uns im Himmel.
Spätestens. Vielleicht schon vorher.
Ja, ich glaube auch. Tschüssi.
Ciao, tschüss.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. folgt uns auf Instagram unter Der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.